Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen bei einer neuen Folge hier bei uns bei Eine Halbzeit HSV. Es ist verdammt viel los gewesen diese Woche, deswegen haben wir uns entschieden, dass wir uns erst ganz am Ende der Woche treffen, nämlich am Samstagvormittag. Und jetzt grüße ich meinen Podcastpartner im hohen Norden am Wochenende. Ben, bist du gut ins Wochenende gekommen?
Moin Tim, ja, das bin ich. Guten Morgen kann man ja fast schon sagen.
Ja, das stimmt.
Ich würde die Folge gleich mit einer Frage an dich anfangen wollen. Warst du eigentlich schon mal in Mönchengladbach?
Ich bin dran vorbeigefahren tatsächlich, weil die Oma meiner Freundin in Viersen wohnt. Das ist ja so zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf. Und ich habe Autobahnschilder gesehen mit Mönchengladbach, aber ich war noch nicht persönlich da. Und du?
Nee, ich glaube, ich habe noch nicht mal das Autobahnschild Mönchengladbach gesehen. Noch nie in der Region gewesen.
Ja. Ist von dir aber auch ein sehr weiter Weg, muss man sagen, von Lübeck bis nach Mönchengladbach. Aber du hast eine Überleitung geschaffen, die super perfekt ist. Kommen wir zu unserem ersten großen Thema, nämlich die DFL hat den Spielplan für die Fußball-Bundesliga beschlossen und es hat fast schon was Hollywood-eskes, könnte man sagen, dass der HSV gegen den Verein startet, gegen den es damals geendet ist, nämlich gegen Borussia Mönchengladbach. Viele werden sich noch schmerzhaft an diesen Tag zurückerinnern. Damals ein 2:1-Sieg, der aber nicht mehr gereicht hat, weil Wolfsburg parallel, ich weiß gar nicht, ob Wolfsburg einen Unentschieden geholt hat oder gewonnen hat, auf jeden Fall genug Punkte geholt hat, um vor uns zu landen und der HSV deswegen abgestiegen ist. Bent, erstmal bevor wir generell zum Spielplan kommen, Gladbach als Eröffnungsspiel, findest du das gut, findest du es schlecht?
Ich glaube, ich finde das gut. Ich glaube, ich finde, es ist ein echter Gradmesser. Gladbach ist keine Mannschaft, bei der man jetzt aus dem Stegreif davon ausgehen muss, dass sie um die Top 5 mitspielt. Ja. Auf der anderen Seite, das ist ein gestandener Bundesligist, der sicherlich auch um Europapokalplätze mitspielen kann, vielleicht um die Euroleague. Und an dem der HSV, glaube ich, gleich im ersten Spiel sehen wird, ob er dieses Bundesliga-Niveau halten kann oder nicht. Das ist ein guter Mittelklasseverein, würde ich sagen, jetzt in der aktuellen Verfassung, die Mönchengladbach hat, auch immer eine kleine Wundertüte gewesen in den letzten Spielzeiten. Und ja, ich glaube, das ist ein guter Gegner, um zu starten. Und das ist jetzt, dass sich da dieser Kreis schließt, wie du gerade eben schon gesagt hast, das ist natürlich auch eine besondere Geschichte. Allerdings ist es ja in Mönchengladbach. Und ich hoffe, dass da auch keine, dass da sozusagen kein Rest mehr bleibt, dass da keine alten, bösen Geister heraufbeschworen werden um diese Paarung herum.
Ja, muss man so ein bisschen im Blick behalten, was da von den Fanszenen passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es von der Hamburger Fanszene irgendeine Gegenreaktion auf damals geben wird. Für die, die es nicht mitbekommen, aber nicht mehr auf dem Schirm haben, die Gladbacher haben ja damals die Uhr runterlaufen lassen in einer Mini-Choreo. Und ich glaube, das haben Teile der aktiven Fanszene in Hamburg wahrscheinlich nicht vergessen. Oder gehe ich ganz stark von aus. Also wird es da irgendeine Choreo in der Form geben. Ich gebe dir aber recht, sportlich gesehen ist Gladbach attraktiv, aber auch vom Namen natürlich. Also das sind hier zwei Vereine, in den 70er Jahren waren das Duelle um Meisterschaften. So. Und Gladbach, ein großer Verein, ein tolles Stadion, ehrlicherweise. Eine schöne Auswärtsfahrt für alle, die ein Ticket kriegen, weil ich glaube, die Tickets werden sehr schnell weg sein für dieses Spiel. Also auf jeden Fall wird das gut ansehbar sein. Bin mal gespannt, auf welchen TV-Slot wir dann landen. Ich habe ja ein dumpfes Gefühl für den Sonntag, auch für das, um für die Saison die Quoten zu garantieren. Aber das sehen wir dann. Das macht die DFL ja erst in 2 Wochen. Wir wollen aber noch ein bisschen intensiver über den Spielplan sprechen. Ich habe mal so ein paar Sachen vorbereitet, Bent, über die ich mit dir sprechen muss. Erstmal würde ich gerne mit dir über unser Auftaktprogramm sprechen. Ich würde es einmal zusammenfassen. Gladbach, haben wir gerade schon gesagt, auswärts. Dann direkt das Stadtderby, zu Hause gegen St. Pauli, dann auswärts nach München, dann zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim und dann zu Steffen Baumgart nach Union, das Treffen mit der Ex. Was hältst du von diesem Auftaktprogramm?
Also ich muss vorab einmal sagen, ich fand es ein bisschen befremdlich, wie die DFL vor dieser Saison den Hype um diese Spielplanveröffentlichung so ein bisschen provoziert hat. Da wurden hier und da mal Informationen durchgesteckt, da durfte der ein oder andere Verein schon mal eine Paarung vorab verkünden. Es ist ja klar, dass im Verlauf einer Saison jeder Verein zweimal gegen jeden anderen Verein spielen wird und
Ja.
es sollte eigentlich egal sein, zu welchem Zeitpunkt das ist. Wenn man das sportlich betrachtet, muss man sozusagen immer bereit sein, auch gegen jeden Verein in dieser Liga zu spielen. Aber wir sind Fußballfans, wir sehen das jetzt mal nicht so rational und wir versuchen jetzt sozusagen anhand dieses Spielplans schon mal die Saison so ein bisschen durchzuspielen, zu gucken, was könnte passieren. Und so wie ich meinen HSV kenne, glaube ich, dass er mit diesem Auftaktprogramm, dass er daran ordentlich zu knabbern haben wird. Das Derby gleich als erstes Heimspiel ist sowieso ein Spiel, bei dem immer auch andere Dinge noch mit reinspielen. Das ist nie nur das Sportliche. Da wird gleich richtig Druck auf dem Kessel sein. Dann das Spiel gegen die Bayern ist auch eigentlich ein Spiel, das außerhalb der Kategorien stattfindet. Heidenheim, das waren in der zweiten Liga auch immer schwere Spiele. Es war auch zum Ende wirklich hitzig, wenn es zwischen Hamburg und Heidenheim, wenn Hamburg gegen Heidenheim gespielt hat und gegen Union auch da. Steffen Baumgart, der Ex-Trainer, das ist. Ich glaube, das ist ein richtig heftiges Auftaktprogramm. Ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht. Und so wie man vielleicht nach dem Spiel gegen Mönchengladbach schon so eine kleine Idee hatte, in welche Richtung es gehen könnte, spätestens nach diesen 5 Spielen, wird man deutlich schlauer darüber sein, wie der HSV sich in der Bundesliga behaupten kann oder auch nicht. Wie siehst du es?
Ich sehe es ähnlich. Ich glaube auch, dass das ein Programm sein wird, was kein Selbstgänger ist, was eine Chance und ein Risiko zugleich ist, ehrlicherweise. Eine Chance, dass du, wenn du gegen Gladbach vielleicht was mitnimmst, wenn du gegen Pauli gewinnen solltest und Heidenheim und Union auch was mitnehmen solltest, dass du dann mit einer richtigen Euphoriewelle in diese Saison startest. Aber auch die Gefahr, dass du gegen Gladbach richtig gegroundet wirst, gegen Pauli verlierst, gegen München eine richtige Packung kriegst und dann gegen Heidenheim der Haussegen schon schief hängt. Und da Druck drauf ist. Nochmal zu dem Thema mit der DFL, vielleicht auch, da hatte ich gestern Gedanken zu, denen ich gerne mit dir teilen möchte. Ich finde, du siehst, dass deutsche Sportligen trotzdem immer amerikanisierter werden in ihrer Art und Weise, wie sie sich darstellen, wie sie sich vermarkten. In Amerika ist es ja auch gang und gäbe, dass von diesen Spielplänen, gerade in den großen Ligen, NFL, NBA, wo es aber auch besonderer ist, wenn da Paarungen stattfinden, weil ja die Teams nicht jedes Jahr gegeneinander spielen. Das ist ja kein Round Robin. Vielleicht mal kurz erklärt, Round Robin ist der Modus der Bundesliga, also jeder spielt gegen jeden, Hin- und Rückspiel, sondern das ist viel verteilter, gegen wen du da spielst. Und da ist es natürlich ein Riesenevent, wenn du dann veröffentlicht kannst, Team A von der Westküste spielt gegen das Team B von der Ostküste. Das ist hier eigentlich nicht so krass, deswegen gebe ich dir recht. Ich weiß auch nicht, ob der Spielplan liegt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, weil du bist ja nicht so auf Instagram aktiv. Die DFL hat ja aus Versehen die Kachel mit dem HSV Spielplan gepostet. Ich glaube, ich hatte es dir weitergeschickt, aber hat man, glaube ich,
Aus
auch so
Versehen.
mitbekommen. Ich glaube auch, dass das nicht aus Versehen war. Ich glaube, das war schon ziemlich bewusst. Weil ich kann ja jetzt mal kurz ein Full Disclosure, ich bin Social Media Manager und ich weiß, wie viele Schritte du gehen musst, um so einen Post rauszuhauen. Das passiert dir nicht aus Versehen. So. Also, da gehe ich schon davon aus, dass das mit Absicht war. Und das andere, was ich mir dachte bei diesen ersten 5 ist, und das hast du sehr schön, fand ich, unterstrichen gerade, als du die Gegner durchgegangen bist, die DFL versucht immer mehr, was macht die Premier League so stark, was macht den amerikanischen Sport so stark? Das sind die Storylines, die sie erzählen können. In der Premier League, Liverpool gegen Chelsea, Man United gegen Arsenal. Also sie haben immer wieder Storylines, die sie vermarkten können. Und jetzt, ich habe es natürlich jetzt nur dezidiert betrachtet für den HSV. Aber du kannst für jedes Spiel hast du eine Storyline. Wenn wir es mal durchgehen. Gladbach hast du gesagt, die Rückkehr. Pauli, Stadtderby. Bayern, Kompanie gegen seinen alten Verein. Heidenheim, immer hitzig. Heidenheim, die uns den Aufstieg in letzter Sekunde entrissen haben. Und ich wette mit dir, wenn wir dieses Spiel gucken im Vorschaufilm in der Matz, gut, du wirst wahrscheinlich mit im Stadion sein als Dauerkartenbesitzer, aber da wird das vorkommen. Sky oder DAZN, wer auch immer das überträgt, wird auf dieses Spiel damals auf Sandhausen und auf Heidenheim in Regensburg Einfluss nehmen. Und Union gegen Baumgart, mit um Baumgart, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Also es sind immer wieder Storylines, die wir jetzt nicht gehabt hätten, wenn das gegen Hoffenheim, gegen, keine Ahnung, Wolfsburg gegangen wäre in den ersten 5. Das wären keine guten Storylines, ehrlicherweise. Und du siehst auch, dass die DFL zumindest vom Vermarktungspotenzial den HSV auch das ansieht, was er ist. weil die DFL hat zum Beispiel auch eine Kachel, oder beziehungsweise Sky hat eine Kachel veröffentlicht, die Highlight-Spiele. Das sind 5 Spiele gewesen, wann die stattfinden. Das ist Bayern-Dortmund, das ist Bayern-Leverkusen, das ist Gladbach-Köln und das ist zweimal HSV, nämlich HSV gegen St. Pauli und HSV gegen Werder Bremen. Also du siehst, wo die Liga vermarktungstechnisch diesen Verein ansetzt. Und ich glaube, deswegen haben wir dieses sportlich gesehen schwere Programm bekommen, weil es vermarktungstechnisch halt einfach genial für die DFL ist. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, ist super zusammengefasst von dir. Ich finde gerade diese Derby-Paarung so früh in der Saison, das finde ich ungewöhnlich, weil die DFL hat früher solche Sachen nicht gemacht. Auf der anderen Seite, jetzt haben wir 2 Derbys und ich glaube, das Bremer Derby, das Derby HSV gegen Bremen, das ist jetzt in der Saison so ungefähr an dem Zeitpunkt, an dem in der zweiten Liga mal das Derby HSV gegen St. Pauli stattgefunden hat. Also eher später in der Saison. Yes. Und jetzt haben wir sehr früh das Stadtderby, das dann auch in der Rückrunde sehr früh, irgendwie im Januar dann schon stattfinden wird und dann auch im Saisonfinale kein noch, ich weiß nicht, entscheidendes Spiel sein wird, so wie das ja in der zweiten Liga zum Teil auch schon war. Und ja, ich bin gespannt, es wird sicherlich eine frühe Ansetzung sein. Das ist ja auch aus der Premier League ein Vorbild geworden und gewesen, dass solche ja doch auch Risikospiele nicht so angesetzt werden, dass sich das dann den ganzen Tag über noch hochschaukeln kann und dass dann erst am Abend der Anpfiff ist, wird wahrscheinlich auf dem Sonntag laufen.
Absolut. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, wenn du dir den Bundesligaspielplan anguckst, dann sind die Derbys sehr gestretched verteilt auf die Saison. Also auch Gladbach-Köln oder die anderen Risikospiele. Ich glaube einfach, dass die Bundesliga sehr große Abstände zwischen die Risikospiele bringen wollte. Dass du vielleicht nicht so eine Situation hast, dass es bei Pauli gegen Hamburg kracht. Oder Hamburg gegen Pauli, so ist ja richtig. Und dann kracht es eine Woche später bei Gladbach gegen Köln. Und dann hast du auf einmal eine Diskussion über Gewaltbereitschaft im Profifußball. Also ich kann mir vorstellen, dass die DFL deswegen das so auseinanderziehen wollte, dass es dann immer dezidiert auf dieses eine Derby ist und weil du das eine Derby dann natürlich auch besser vermarkten kannst immer jeweils, wenn es jetzt nicht so ist, ah, da ist das und gleichzeitig ist aber auch noch am nächsten Wochenende das und gleichzeitig musst du Bayern-Dortmund hat ja auch mittlerweile Derby-Charakter, auch wenn es kein Derby ist und Bayern gegen Leverkusen und so, also sie wollten glaube ich diese richtigen Topspiele auch wirklich verteilen über den Kalender und dann ist halt HSV Pauli an den Anfang gerutscht, ehrlicherweise. Kommen wir mal zu etwas, was ich viel bedenklicher finde noch. Und das sind unsere letzten 5 Spiele. Also ich meine jetzt bewusst 30. Spieltag bis 34. Spieltag. Nicht die, weil Rückrunde, ja, aber wenn man sich am Ende, hinten wird es ernst. Ich gehe die mal durch kurz. Bremen auswärts, Hoffenheim zu Hause und jetzt kommen die Kracher. Frankfurt auswärts, Freiburg zu Hause, Leverkusen auswärts. Und ich packe noch einen für die Rückrunde oben drauf, einen Punkt. Wir spielen in der Hinrunde zu Hause gegen Dortmund und zu Hause gegen Stuttgart unter anderem. Bis auf Bayern spielen wir gegen alle Top-Teams der letzten Saison in der Rückrunde auswärts. Das ist Hardband, oder?
Ja, finde ich auch. Also man könnte so ein bisschen salopp gesagt, müsste man schon sagen, hoffentlich ist man dann schon sicher, ne?
Ja, ja. Ich finde nicht so salopp. Also ich finde, dass die Gefahr sehr groß ist, wenn du vor dem Frankfurt-Spiel auf einem Abstiegsplatz stehst oder nicht in Schlagdistanz bist oder einfach Gefahr rutscht, dann noch reinzurutschen, dass die Chance sehr hoch ist, dass du absteigst, ehrlicherweise. Weil für Frankfurt könnte es in dem Moment noch um sowas wie die Champions League gehen. Freiburg ist auch immer im Europapokal eigentlich in der Quali dabei in den Plätzen, die darum kämpfen. Die einzige Hoffnung ist dann fast schon, dass Leverkusen schon durch ist am 34. Spieltag, ehrlicherweise. Weil sonst ist das eigentlich auch eine eingeplante Niederlage, wenn wir ehrlich sind.
Ja, und wenn man sich den Plan weiter anguckt, also es gibt kaum mal eine Phase, in der man sagt, der HSV spielt ein paar Wochen in Folge gegen Gegner, gegen die man Punkte sammeln kann. Ne? Es ist immer mindestens nach 2 oder 3 Spielen ist ein Schwergewicht dazwischen. Ja, ja. Dann kommt plötzlich Dortmund, dann kommt plötzlich Stuttgart. Das ist schon herausfordernd.
Ja, und gerade in der Rückrunde diese ganzen Auswärtsfahrten dahin, ne? Nach Stuttgart, nach Dortmund, das birgt halt auch Gefahr. Klar, läufst du auch große Gefahr, das zu verlieren, wenn du die zu Hause hast. Aber die Vergangenheit in der Bundesliga hat uns einfach gezeigt, zu Hause fallen die Ergebnisse meistens deutlich knapper aus. Also auch gegen die Bayern haben wir regelmäßig im Volkspark mal 1-0 verloren oder so. So, und in München in derselben Saison kriegst du dann 8 Dinger. Und die Gefahr besteht genauso in Dortmund und in Stuttgart. So, und dann diese Gefahr zu haben, in der Rückrunde regelmäßig diese harten Dämpfer zu kriegen. In einem dann wahrscheinlich noch tobenden Abstiegskampf, wenn wir mal ehrlich sind. Das wird schon ziemlich tough. Und auch wenn du guckst, ich finde, was ich finde, ist besser verteilt, sind die Spiele gegen die Bottom Four der Liga. Ich habe Köln da jetzt einfach mal mit reingenommen. Also die Bottom Four von der letzten Saison sind dann noch Hoffenheim, Heidenheim und St. Pauli. Wir spielen zweimal heim in der Hinrunde, zweimal auswärts in der Rückrunde. Zweimal heim in der Rückrunde, meine ich. Also es ist aufgeteilt in 2-2. Das finde ich eigentlich schon ziemlich fair, ehrlicherweise. Aber gerade diese Aufstückelung gegen die Großen macht mir doch arge Sorgen und das Restprogramm ist extrem tough. Da werden wir noch, das wird uns noch viel beschäftigen, glaube ich, dieses Jahr. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ehrlich, aus reiner Namens- und Fanbrille auch, wenn man jetzt mal die sportliche Situation außer Acht lässt, es ist wenigstens nicht ein Stretch da, wo du 3, 4 Wochen uninteressante Mannschaften hast.
Nee, das stimmt auch. Hast schon
So,
recht.
also du hast eigentlich immer regelmäßig einen Kracher und wenn du einen Wolfsburg hast oder einen Hoffenheim, wo man Hoffenheim wird eingebettet von auswärts von Spielen gegen Werder Bremen und von Frankfurt zum Beispiel.
Ja.
Und dann in der Hinrunde in dem Fall beides Heimspiele. Zu Hause gegen Bremen, dann auswärts in Hoffenheim, dann zu Hause gegen Frankfurt. Das klingt schon sehr gut vom reinen
Ja.
Namen.
Wir haben Union, Mainz, Leipzig und Wolfsburg aufeinander. Das ist jetzt nicht die Traumsweek, würde
Ja.
ich sagen, aber
Ja,
ansonsten sehe ich das
aber
schon wie du.
wenn man das ehrlich sagt, die Mainzer sind mittlerweile ein etablierter Bundesligist. So, da kann man, das ist ein sportlich gutes Team, finde ich. Und ich bin gespannt, ob wir das Mainzer hören werden. Weiß gar nicht, ist heim oder auswärts gegen Mainz?
Das zuerst ist es, glaube ich, auswärts.
Ja, dann werden wir es garantiert hören.
Nee, zuerst ist
So.
heim.
Ja, aber dann werden wir
Anfang
es trotzdem hören,
Oktober.
weil die singen, das ist ja deren einziger Fansong wahrscheinlich. So, oder deren berühmtester zumindest, bevor wir jetzt gleich 100 wütende DMs von Mainz 05-Fans kriegen. Vielleicht noch ganz kurz über die Derbys, Band, bevor wir diesen Themenblock, den wir uns jetzt auch schon sehr lange beschäftigt, zumachen. 2. und 19. Spieltag gegen St. Pauli, 13. und 30. Spieltag gegen Werder. Ich denke, man kann zum einen sagen, dass die DFL dem Derby gegen Werder auf jeden Fall mehr Gewicht gibt. Dadurch, dass es später stattfindet. 30. Spieltag Derby ist natürlich krass. Also es war auch die letzten Jahre gegen Pauli immer krass zu so spät, aber 30. Spieltag ist hart, oder?
Genau, das ist das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Die DFL scheint es dem Derby gegen Werder ungefähr den Stellenwert zuzumessen, den das Derby gegen Pauli in der zweiten Liga hatte. Wir haben sie zuerst zu Hause im Dezember. Und dann könnte es tatsächlich auch im Rückspiel, wie du schon gesagt hast, auch noch um etwas gehen.
Yes. Das unterschreibe ich genauso. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Spielplan haken wir ab. Sind gespannt, auf welche Tage und so wir terminiert werden. Da werden wir, denke ich mal, die nächsten Wochen, wenn das passiert, auch nochmal drüber sprechen kurz. Und machen jetzt noch, wie versprochen, einen kleinen Recap zur Jahreshauptversammlung, die ja jetzt schon für uns genau vor einer Woche stattfand. Wir nehmen hier am Samstagvormittag auf. Bent, du hast dich für uns da ein bisschen mit befasst. Was ist da denn genaues passiert und was kann man dazu sagen?
Genau, wir haben es versprochen und wir wollen es halten und wir wollen es aber auch in Anbetracht dessen, was wir in der Folge noch vorhaben, eher kürzer halten. Henrik Künke ist neuer Präsident des HSV e.V. Er ist am vergangenen Sonntag mit 65,7% der Stimmen ins Amt gewählt worden, hat damit schon im ersten Wahlgang die notwendige Mehrheit erhalten, hat sich gegen die Mitbewerber Kai Esselgroth und Frank Okens durchgesetzt und ist, wie man auch an der Zahl der abgegebenen Stimmen oder für ihn abgegebenen Stimmen schon sehen kann, mit Abstand der beliebteste Kandidat gewesen. 1484 Personen haben an der Mitgliederversammlung im Volksparkstadion teilgenommen. Davon waren 1361 stimmberechtigt. Und Künke ist 34 Jahre alt. Im Nachgang ist sehr viel darüber berichtet worden, dass er ein früherer Ultra ist, früherer Capo der Ultra-Gruppierung Poptown, die es inzwischen nicht mehr gibt. Und ja, es wäre, glaube ich, vermessen, ihn auf dieses Ultra-Profil zu reduzieren. Er ist auch ein erfolgreicher Manager bei Hapag-Lloyd. Er ist bereits Aufsichtsratsmitglied, kennt nicht nur die Kurvenperspektive, obwohl er neulich im Podcast vom Abendblatt gesagt hat, dass er tatsächlich auch den Großteil der Spiele noch auf der Nordtribüne verfolgt, was ich eigentlich ganz cool finde. Mal gucken, wie das für ihn dann in Zukunft aussehen wird. Und ja, wir waren beide nicht dabei. Das haben wir letzte Folge auch schon zugegeben. Er soll ein emotionales Video gezeigt haben, mit dem er die Mitglieder für sich offensichtlich auch gewonnen hat. Und ja, ein Fan in einer Verantwortungsposition, das ist auch beim HSV nicht neu. Das hat es auch bei anderen Vereinen hat es das gegeben. Kai Bernstein Bei Hertha BSC ist ein Positivbeispiel dafür, dass sowas auch gut funktionieren kann. Der hatte später im Verein wirklich ein sehr gutes Standing, eben nicht nur bei den Fans, auch in anderen Abteilungen. Und ja, ich glaube, wir können gespannt sein, was Henrik Künke oder wie Henrik Künke sich als Präsident geben wird. Die Fans, so zumindest meine Wahrnehmung, waren in den letzten Jahren auch oft genug das Einzige, was den HSV noch so groß hat erscheinen lassen. Und deswegen finde ich das eigentlich auch folgerichtig, dass jetzt jemand aus der Mitte der Fans dieses Amt ausüben darf. Jetzt reduziere ich ihn selbst schon wieder darauf, dass er Fan oder dass er Ultra ist. Ich glaube, dass es die richtige Entscheidung ist und ja, mit Leuten, die früher auf der Nordtribüne standen und die dann später mal ein Verantwortungsamt beim HSV übernehmen durften, haben wir ja kürzlich auch gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, wie sind deine Eindrücke? Was sagst du zu Henrik Künke?
Also erstmal bin ich sehr bei dir, dass ich es, klar, medial verkauft es sich gut, aber diese Reduzierung fand ich damals schon bei Kai Bernstein nicht gut, ehrlicherweise, weil es halt auch so ein bisschen vielleicht auch ein Machtgefühl vom Präsidenten wegnimmt. Ich finde es gut, dass wir einen ehemaligen Fan in Anführungsstrichen oder nicht in Anführungsstrichen, er ist ja ein ehemaliger Fan und Ultra, aber dass wir jemanden haben, der aus der Fanbasis kommt, der jetzt Präsident ist, weil ich finde, die Wirtschaftsperspektive, die ist im HSV eh schon gut genug vertreten, ehrlicherweise. Nicht nur im e.V., sondern auch in der ausgegliederten Profiabteilung, ne? Und da jetzt noch diese mehr Fokus auf diese Fan-Sicht zu legen, finde ich wichtig. Ich finde, Henrik Künke könnte da für den HSV ein wichtiger Akteur werden, je nachdem, wie es mit der 50-plus-1-Regel auch weitergeht in den nächsten Jahren, da einen Präsidenten zu haben, der sich da ganz klar pro-orientiert. Und was mir sehr gefallen hat, war dieser Twitter-Thread, der rumging, wo dieser AfD-Abgeordnete aus Hamburg ihm gratuliert hat. Und er nur schrieb, nehme ich zur Kenntnis, und dann Love Hamburg Hate Racism noch dazu geschrieben hat. Das hat Haltung gezeigt. Das finde ich gut. Und ich finde insgesamt, dass wir auch ein gut aufgestelltes Präsidium jetzt insgesamt haben. Aber da wolltest du bestimmt noch was zu sagen, oder? Zum restlichen Präsidium.
Genau, wir machen noch ein, zwei Punkte. Als zweiter Vizepräsident ist Michael Papenfuß bestätigt worden, der auch das Amt des Schatzmeisters ausüben wird. Und erste Vizepräsidentin ist Laura Ludwig, die, glaube ich, vielen auch bekannt ist. Volleyball-Olympiasiegerin. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt ein wirklich junges, also mit abgesehen von Papenfuß, haben wir jetzt ein wirklich junges Präsidium. Und ich bin gespannt, wie die loslegen werden, dieses ja. Trio. Was war noch wichtig auf der Mitgliederversammlung? Erik Huber, Finanzvorstand, hat einen Bericht vorgelegt und hat, glaube ich, zur Freude vieler HSV-Fans verkündet, dass die HSV Fußball AG schuldenfrei ist. Das ist eine Meldung, die dann auch relativ schnell die Runde gemacht hat. Und Marcel Janssen, der scheidende Präsident, hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet und hat unter anderem verkündet, dass der HSV am vergangenen Samstag 126.995 Mitglieder hatte. Also die Mitgliederzahl ist seit dem Aufstieg nochmal gewachsen. Wen wundert's? Und ja, Janssen hat hervorgehoben, dass der HSV gerade bei jüngeren Fans neue Mitglieder gewinnen konnte. Er hat gesagt, dass ja von den fast 127.000 Mitgliedern 20.000 unter 18 Jahre alt sind. Also der HSV ist auch bei der Jugend beliebt.
Ja, das sind sehr schöne Nachrichten. Vielleicht ganz kurz noch ein Gedanke zu dieser Schuldenfreiheit. Ich finde das unfassbar beeindruckend, was da geschafft wurde in den letzten Jahren in der zweiten Liga. Mit weniger TV-Geld, mit weniger Prämieneinnahmen und. Wir erinnern uns beide, glaube ich, noch an den Moment des Abstiegs und dass wir alle dachten, oh Gott, was soll das werden? Bloß schnell wieder zurück, weil finanziell und hier und da. Und mittlerweile sind wir zumindest finanziell und was unsere Strukturen betrifft, lichtweit entfernt von so Krisenvereinen wie Schalke 04 oder Hertha BSC und das oder auch 1860 München. Und das ist extrem beeindruckend. Und ich finde, wir dürfen da aber auch einen Namen nicht vergessen in dem Kontext, den man zumindest kurz mal erwähnen sollte. Das ist Jonas Bold, der da auch wahrscheinlich seinen großen Beitrag zugeleistet hat, was ja auch immer wieder betont wurde von lauten Leuten von intern vom HSV, dass das auch unter anderem ein Vermächtnis von Jonas Bold ist, diese Schuldenfreiheit jetzt.
Ja, absolut. Also, dass jetzt keine Arbeit ist, die im letzten Jahr nur angestoßen worden ist, das sollte, glaube ich, klar sein. Und ja, Herr Huber hat, glaube ich, in den letzten Jahren viele gute Meldungen verkünden können. Und das ist sicherlich eine Meldung auch abseits des Sportlichen, die man gar nicht zu hoch einschätzen kann.
Ja, total. Jetzt auch vor allem mit dem erhöhten TV-Geld, mit Sponsoreneinnahmen, die ja auch drastisch gesteigert werden sollen. Das wurde ja auch, kam ja auch medial im Umfeld der Jahreshauptversammlung hoch. Jeder Euro ist ab jetzt ein Euro aufs Konto, ne? Und nicht mehr in die Schuldentilgung. Und zwar jeder volle Euro. Deswegen total super. Ich bin total glücklich, ehrlicherweise damit. Das war die Meldung, die mich noch am allermeisten beschäftigt hat, emotional die nächsten Tage. Sage ich dir aber offen und ehrlich, wie es ist. Noch vor der Wahl und vor allem anderen, dass die Schuldenfreiheit, das ist sowas Wichtiges. Weil wir sehen es halt leider an den Beispielen wie Schalke oder Hertha, wie ich dich das auch richtig hemmen kann als Verein. Gut, ich würde sagen, wir gehen weiter zur nächsten Rubrik. Die haben wir genannt, was sonst so los war die Woche beim HSV. Das ist eine Rubrik, die wir jetzt vielleicht öfter mal anbringen werden in den nächsten Wochen, wenn relativ viel los ist, aber auch relativ viel kleine Sachen sind, die gar nicht so groß besprochen werden müssen, ehrlicherweise. Ich fange mal an mit der ersten Rubrik. Das sind die Verkäufe. Der HSV hat zwei Spieler verkauft. Das ist einmal Andras Nemeth, der für eine fünfstellige Tausendersumme, nee, sechsstellig ist richtig, sechsstellige Tausendersumme, also in Hunderttausendern zu Puskás Akademia FC geht. Das ist ein Verein aus der ersten ungarischen Liga, die sogar Conference League Quali jetzt spielen. Aber ob sie da wirklich weit kommen, ist anzuzweifeln. Sie haben nämlich Roter Stern Belgrad als Gegner, die wahrscheinlich da sportlich der Favorit sind. Der andere Mann, der den HSV verlassen hat, was auch größere Wellen geschlagen hat, wo wir aber auch schon letzte Woche ausführlich drüber gesprochen haben, deswegen wollen wir es jetzt hier mehr oder weniger nur noch verkünden, ist Ludovit Reis, ist zu Club Brügge gewechselt. Wenn ihr euch da noch für die Details interessiert und was wir da im Detail zu gesagt haben, hört gerne in die Folge von letzter Woche rein. Ich denke, man kann es kurz machen. Emotionales Abschiedsvideo, hat mich auch emotional gekriegt, gebe ich auch ehrlich zu, und ich habe ihm das auch abgekauft. Danke, Ludo. Ich glaube, da unter dem Punkt kann man es beschreiben, auch wenn er leistungsmäßig, das haben wir auch gesagt, nicht immer der konstanteste war, hat er mit dafür besorgt, dass der HSV wieder in der Bundesliga ist und hat auch in dem Spiel gegen Ulm ganz elementar mit seinem Tor dazu beigetragen. Deswegen kann ich, denke ich mal, für uns beide sprechen, wenn ich sage, wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft und dass das so klappt in Brügge, wie er sich das vorstellt. Und vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder in irgendeinem Kontext. Dann haben wir noch einen Zugang. Der HSV verpflichtet einen 17-jährigen Torhüter, nämlich Fernando Dickes aus der Jugend von RB Leipzig. Und das haben wir bewusst hier reingepackt, weil noch gar nicht klar ist, was für eine Rolle der dieses Jahr überhaupt im Kader spielen will. Das ist ein Talent, das ist ein Investment in die Zukunft. Ist aktuell im Kader Torhüter Nummer 4. Man wird gucken, ob er dann in der Mannschaft als dritter Torhüter mitspielt, ob er sozusagen jetzt Hannes Hermanns Lücke füllt, und ob der als dritter hochgeht und dafür Fernando Dickes die U21 in der vierten Liga repräsentiert. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall spannendes Torhüter-Talent. Schauen wir mal, wie er sich entwickelt. Ich glaube, über Fernando Dickes werden wir die nächsten 2 Jahre nicht so viel reden, ehrlicherweise. Schauen wir mal, wann wir dazu kommen, mehr im Podcast über ihn zu reden. Dann gibt es auch News aus der Saisonvorbereitung, neben der Tatsache, dass Kopenhagen, worüber wir ja letztes Mal schon geredet haben, jetzt auch fix ist und wir beide auch bestätigen können hiermit, dass wir dabei sind in Kopenhagen und dass es deswegen auch eine Reisebericht-Kopenhagen-Folge geben wird in der Woche danach. Gibt es weitere Testspiele? Für alle HSV-Fans, die es mit Ballermann-Schlager halten, haltet euch fest, es geht nach Mallorca. Der RCD Mallorca ist der Testspielgegner am 9. August im Rahmen des Trainingslagers auf Mallorca vom 6. bis 10.8. Ich denke mal, da werden auch qua der Insel und qua der doch schon magnetisierenden Wirkung, die diese Insel auf deutsche Urlauber hat, werden da, glaube ich, einige HSV-Fans hinterherreisen. Es gibt noch ein zweites Trainingslager, das ist davor, in Herzogenaurach. Das findet im Juli statt, zwischen dem Kopenhagen-Spiel und dem Spiel, was ich jetzt noch ankündige, nämlich das Spiel gegen Sturm Graz, bei Sturm Graz am 19.07. Das sind, denke ich mal, sehr gute Gegner. Du hast mit Kopenhagen und Sturm Graz Champions League erfahrene Mannschaften, mit RCD Mallorca ein Team aus der ersten spanischen Liga. Das sind gute Gradmesser-Band, oder? Vielleicht können wir da zumindest kurz drüber reden. Gute Gradmesser, wo du stehst vor der Saison, ehrlicherweise, oder?
Kopenhagen, Mallorca, Graz und es soll ja ein Gegner aus dem Segment auch noch dazukommen. Ich glaube, das hatten wir schon lange nicht mehr, dass wirklich so hochklassige Gegner in der Vorbereitung die Gegner waren.
Und ein kleines Gerücht noch, was ich hier auch einstreuen will. Bei unserem ersten Testspiel, jetzt habe ich gerade den Namen des Hamburger Vereins vergessen, Bent. Hast du ihn noch parat?
TSV Elsdorf.
Siehste, Bent ist super vorbereitet hier und rettet mich. Da soll angeblich das eins der neuen Trikots getragen werden. Das heißt, wir werden vielleicht in der nächsten oder übernächsten Woche, wahrscheinlich in der nächsten Woche, ein erstes Trikot präsentieren können. Und wie Bent so schön im Vorgespräch zu mir sagte, dann werden wir hier mal unter die Modedesigner gehen und eine Stilkritik machen. So, was gibt's noch zu erzählen? Das erste Pokalspiel gegen Pirmasens ist festgesetzt worden, Samstag, 16.08., 13 Uhr. Ist, denke ich mal, eine sehr angenehme Kickoff-Zeit, wenn man es von zu Hause guckt. Ich glaube, als anreisender Fan ist es schwierig, weil in Pirmasens ist, glaube ich, nicht so viel, was Hotellerie betrifft. Und da muss man wirklich sehr früh losfahren aus Hamburg. Da wären 15.30, 18.30 Spiel natürlich angenehmer gewesen, aber man startet den Pokalsamstag mit dem HSV. Es ist nur ein Spiel parallel. Das heißt, wenn man wie ich sich auch für viele andere Sachen interessiert, dann verpasst man dadurch, dass man HSV Einzel guckt, auch nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, es ist Düsseldorf gegen Gütersloh oder so parallel. Bent nickt. Das kann man auch gut verpassen, ehrlicherweise. Da kann man auch eine 2-Minuten-Zusammenfassung nachher gucken. Und noch was auf der wirtschaftlichen Seite. Kühne wurde ja schon angekündigt, dass er Anteile verkaufen wird, hat Anteile an die Sparda Bank verkauft, 7,5%. Und hat aber auch seinen Vertrag für die Namensrechte für das Volksparkstadion verlängert bis 2028. Das bringt dem HSV pro Jahr ca. knapp über 4 Millionen Euro ein. So, das war alles, was beim HSV los war in dieser Woche. Und vielleicht passiert sogar heute noch was. Ich meine, wir nehmen hier auf Samstag 10 Uhr. Die Folge wird am Sonntag rauskommen. Das heißt, es kann wirklich noch was passieren. Deswegen kann das auch sein, dass das hier nicht drin vorkommt. Bent, wir haben uns ein kleines Spielchen wieder überlegt. Und zwar wollten wir mal, nachdem wir letztes Mal gesprochen haben, wen man holen kann, wollen wir mal drüber sprechen, über die Wackelkandidaten im Kader und ob wir sie, wir haben es so schön genannt, verkaufen, verleihen oder auf die Bank setzen wollen. So ein bisschen angelehnt an das britische Startbench Cut. Du hast da ein paar Spieler für uns mitgebracht.
Genau, und vor allem sind das Spieler, die in der letzten Saison gar nicht unbedingt das HSV-Trikot getragen haben, weil sie nämlich verliehen waren und jetzt zurückkommen. Zum Teil sind Kaufoptionen mit den leihenden Vereinen vereinbart worden, zum Teil auch nicht. Offiziell endet die Saison 2024-25 am 30. Juni und dann müssten sich eigentlich alle Spieler, die bis dahin nicht neu untergekommen sind, zum Trainingsstart erstmal wieder beim HSV melden, also sozusagen zum Dienst melden. Und wir werden jetzt mal so ein paar Spieler durchgehen und dann werde ich dich immer fragen, Tim, wie du so schön gesagt hast, verleihen, verkaufen oder auf die Bank setzen und dann werden wir darüber kurz ein bisschen diskutieren. Wir gehen, glaube ich, in eine richtig, richtig lange Nachspielzeit jetzt. Der erste auf der Liste ist Lucas Perrin, Innenverteidiger aus Frankreich. Der ist vor der vergangenen Saison relativ spät in der Transferperiode erst zum HSV gekommen, ist ablösefrei von Racing Straßburg zum HSV gewechselt und hat einen Vertrag mit Laufzeit bis zum 30.06.2026. 99 Einsätze in der ersten französischen Liga, unter anderem für Olympique Marseille, hat er in seinem Portfolio stehen, aber in Hamburg hat das für ihn überhaupt nicht funktioniert. Nach nur insgesamt 6 sehr enttäuschenden Auftritten hat das Vater vorhin noch im Winter zu Cercle de Brugge verliehen in die erste belgische Liga. Und da hat er dann immerhin 6 der allerdings nur noch 7 ausstehenden Ligapartien auch gemacht. Cercle soll eine Kaufoption für Perrin haben, diese aber nicht ziehen wollen. Zumindest gibt es da aktuell keine akuten Gerüchte drüber. Und es scheint eher wahrscheinlich, dass er sich in den kommenden Wochen dann wieder beim HSV meldet. Transferportal zufolge soll der französische Erstliga-Absteiger AS Saint-Étienne Interesse an Perrin haben. Ich frage dich mal, wie sieht's aus? Verleihen, verkaufen oder auf die Bank setzen? Was würdest du sagen?
Verkaufen. Weil es hat nicht funktioniert. Er fühlt sich ja auch wohl angeblich in Hamburg nicht wohl, was ja okay ist. Nicht jeder muss sich in Hamburg wohlfühlen. Hamburg ist auch eine Stadt, die entweder du liebst sie oder du hasst sie, habe ich manchmal das Gefühl. Ähnlich wie Berlin. Aber das haben, glaube ich, große Städte generell an sich. Verkaufen.
Ja, würde ich
Und
genauso sehen.
vielleicht noch ganz kurz ergänzt. Wir haben den ablösefrei bekommen. Also ist es sogar ein Gewinn, wenn du den jetzt für, selbst wenn du ihn für 1 Euro verkaufst, so blöd das klingt, hast du Gewinn gemacht, in Anführungsstrichen. So, deswegen verkaufen.
Ja, das wäre auch mein Argument. Und Saint-Étienne, die sind jetzt abgestiegen. Vielleicht wollen die da in der zweiten Liga neu was aufbauen, müssen es sogar.
Ja.
Und nehmen wir mal an, die zahlen 700.000, sollte man auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, Perrin ist nicht positiv aufgefallen, muss man leider so sagen. Und in der Innenverteidigung hat der HSV, glaube ich, sowieso andere Pläne.
Yes.
Gehen wir weiter. Der nächste auf der Liste, schon bekannter, weil er auch häufiger für den HSV gespielt hat, auch für die erste Mannschaft, das Ansicht. Der ist ja noch als Teenager 2017 im Rahmen der Kooperation des HSV mit dem finnischen Club Käpylän Palo in die Nachwuchsabteilung des HSV gewechselt. Suhonen ist aktueller finnischer Nationalspieler. Hat beim HSV die U17, die U19 und die U21 durchlaufen. Und in die erste Mannschaft ist er damals unter Tim Walter aufgestiegen. In der Saison 21-22 war er dabei, als er damals sein erstes Profitor gegen Jahn Regensburg erzielt hat. Und danach sah es einige Zeit auch so aus, als könnte sich Suhonen sozusagen als Eigengewächs in die erste Garde reinspielen. Dann haben ihn wirklich viele Verletzungen zurückgeworfen, unter anderem zwei Wadenbeinbrüche. Das ist für einen Footballer echt heftig. Und unter Steffen Baumgart ist er dann praktisch gar nicht mehr zum Einsatz gekommen. Zur Rückrunde, als Mehdi Polzin dann schon am Ruder stand, hat der HSV Suhonen in der letzten Saison zu Jahn Regensburg verliehen. Für den Jahn kam er zu 14 Einsätzen, keine einzige Torbeteiligung. Konnte da auch nicht verhindern, dass diese sicherlich auch ja, nur so bedingt wettbewerbsfähige Mannschaft wieder in die dritte Liga absteigt. Es gibt keine Kaufoption für den Laienverein. Das heißt, Suhonen ist ab dem 1.7. erstmal wieder HSV-Spieler. Und auch hier die Frage: Verleihen, verkaufen oder auf die Bank setzen?
Oh, ich hätte es mir so gewünscht, dass es mit Ansi Sohn funktioniert. Sportlich. Aber es hat schon in der zweiten Liga nicht funktioniert. Und im Anbetracht der Umstände, dass wir auf der Spielmacherposition deutlich stärkere Leute jetzt schon haben, wir beide ja auch uns dafür ausgesprochen haben, da noch jemanden reinzuholen. Und wir mit Bilal Yassin-Kaya ja auch ein spannendes Talent haben auf der Position, was jetzt ja erstmal in die dritte Liga verliehen werden soll, aber danach auch einen Kaderplatz eigentlich in Anspruch nehmen muss irgendwann, um sich durchsetzen zu können, verkaufen leider, ehrlicherweise. Und in dem Fall tut es mir wirklich leid.
Ich bin auch bei Verkaufen oder vielleicht bei Verleihen. Also mir hat das immer imponiert, wie der sich reingehauen hat. Und ich finde, so in der Zeit in der zweiten Liga, als es für ihn funktioniert hat, sah es auch gut aus. Aber er scheint sich dann ja auch im Training nicht weiter aufgedrängt zu haben. Also wenn du dann auch
Ja.
immer und immer wieder nicht, zum Teil auch gar nicht mehr in die Spieltagskader aufgenommen wirst, dann muss das irgendwie einen Grund haben.
Ja.
Und das hat sich auch unter Polzin dann nicht mehr geändert. Also unter Polzin, das wird ja in Rücksprache mit ihm auch entschieden worden sein, dass er dann verliehen wird. Hat er sich dann ja nicht mehr durchsetzen können. Ich glaube, gegen Fürth, dieses 15-0, da hat er noch kurz gespielt. Und ich würde auch sagen, verkaufen oder verleihen. Vielleicht kann man ihn nochmal verleihen, nochmal schauen, ist da tatsächlich noch mehr. Ansonsten, ich sehe ihn auch nicht im künftigen Bundesliga-Kader des HSV. So leid es mir tut, er wirkt so in Interviews und was auch immer, wirkt er mal wie ein korrekter Typ auf jeden Fall. Aber da sind wir uns auch einig. Der
Ja.
nächste auf der Liste ist Gui Ramos, also noch ein Innenverteidiger. Der spielt schon seit der Saison 2023-24 beim HSV und hat gerade in der Saison in den ersten Spielen in der Viererkette auch Stamm gespielt, war da gesetzt, weil Sebastian Schonlau damals angeschlagen war und nicht spielen konnte. Und da hat er auch auf mich einen guten ersten Eindruck eigentlich hinterlassen, wirkte sehr einsatzfreudig, sehr dynamisch, leider, und das hat sich dann später herausgestellt, auch sehr ungestüm und in vielen Szenen sehr wild. Und das kann gerade in der Innenverteidigung ja auch Gift sein. Es ist deswegen auch nicht so richtig ein Wunder, dass sie ihn ausgerechnet zwei Sperren beim HSV so ein bisschen ins Hintertreffen gebracht haben. Erst eine rote Karte und dann eine Gelbsperre. Und dann nach der zweiten roten Karte im April 2024 ist er dann kaum noch zum Einsatz gekommen. Und zur vergangenen Saison hat der HSV ihn dann sehr früh im September in seine Heimat Portugal verliehen, zum Club Santa Clara. Und bei dem saß Ramos eigentlich auch in erster Linie auf der Bank. Hat nur in 6 von 34 Ligaspielen gespielt, also konnte da auch in der portugiesischen Liga nicht reüssieren. Was meiner Meinung nach dann auch keine Werbung dafür ist, dass man in der Bundesliga nochmal Fuß fasst. Er hat einen Vertrag bis Sommer 2026. Wieder die Frage, Tim: Verleihen, verkaufen oder auf die Bank setzen?
Ich habe kurz mit der Bank geliebäugelt. Ich erkläre auch warum. Weil seine beste Zeit hatte er ja bei Arminia Bielefeld, bei einem Club aus dem Abstiegskampf, die tief standen. Und ich glaube, dass ihm einfach auch das HSV-Spiel unter Tim Walter vor allem, oder auch mit Steffen Baumgart, aber vor allem unter Tim Walter auch einfach nicht gelegen hat. Dieses sehr hochstehen, sehr spielstark sein, das wird, glaube ich, nicht mehr so krass gebraucht werden. beim HSV. Ich hätte jetzt fast überlegt, ihn auf die Bank zu setzen, aber du sagst es richtig, diese Fehleranfälligkeit ist zu hoch. Und dann würde ich lieber noch einen Innenverteidiger reinholen, der diese Fehleranfälligkeit nicht hat. Und ich würde auch gucken, was in den nächsten Jahren Agiekum vielleicht im Kader dir zumindest bringt. Und da sehe ich Guy Ramos auch ähnlich wie bei einem Suhohn, dass er dann einfach eine Position blockiert, die für einen vielversprechenden Jugendspieler eigentlich da sein müsste. Agiekum hat ja jetzt auch einen Profivertrag gekriegt. Deswegen verkaufen, bitte.
Ja, gehe ich mit. Auch aus den Gründen würde ich gar nicht unbedingt viel mehr zu sagen. Ist eigentlich auch kein Spieler. Ich glaube, viele hatten den jetzt auch gar nicht mehr so auf dem Zettel stehen. Ist, glaube ich, kein Spieler, der für die erste Liga unbedingt geeignet ist. Der nächste, Sebastian Schonlau, wir haben schon über ihn gesprochen, unser Kapitän, der unter Tim Walter und unter Steffen Baumgart, wenn er fit war, auch immer gespielt hat. Und erst unter Merlin Polzin aus Leistungsgründen und trotz seines Amtes nicht mehr Stammspieler war. Wir haben das schon besprochen. Man kann nur den Hut davor ziehen, wie professionell Schonlau damals mit der Situation umgegangen ist. Er hat den Bankplatz komplett allürenfrei angenommen und das sind irgendwo auch Leaderqualitäten, muss man so sagen. So, und das Sportliche ist halt so eine Sache, ne? In Tacklings hat das mir immer gut gefallen. Er geht auch mutige Grätschen. Das kann man ihm nicht absprechen. Aber ich habe neulich in einem Beitrag gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, dass er sogar, also er soll sogar langsamer sein als Daniel Heuer Fernandes. Und in manchen Szenen, das kann man ihm dann irgendwo sozusagen auch nicht absprechen, hat er auch wirklich nicht mehr die Stabilität geben können, die er als Kapitän und auch als Chef dann in der Innenverteidigung hätte geben müssen. Und ja, über Sebastian Schonlau als HSV-Spieler in der Bundesliga schwebt so ein Fragezeichen. Ne? Deswegen nochmal die Frage, wie sieht's aus? Verleihen, verkaufen oder auf die Bank setzen?
Wenn das jetzt wirklich stimmt, dass er bleiben möchte und dass er auch mit der Bank leben könnte, ganz ehrlich, Bank, dann würde ich ihn behalten. Weil ist ein erfahrener Spieler, ist ein Spieler, der vielleicht auch einfach durch seine Mentalität im Kader den jüngeren Spielern helfen kann. Ist nicht der schnellste, ja, aber ist ein unfassbar guter Zweikämpfer für den HSV gewesen. Ist kopfballstark und ich glaube, dass ein Schonlau vielleicht davon profitieren könnte, dass der HSV deutlich tiefer stehen würde in der ersten Liga und dass er nicht so viel nach vorne kommen wird. Deswegen, wenn er das wieder so allürenfrei macht, was man ja gerade liest, Medienberichten zufolge, was aber natürlich auch vom Berater gestreut werden kann, damit am Ende nicht sein Schützling da oder sein Klient da im negativen Licht da steht. Aber wenn das wirklich so ist, dass er sagt, steht so hinter dem HSV und er möchte einfach bei Hamburg bleiben und er akzeptiert auch, dass er nur reinkommt, wenn im schlimmsten Fall Verletzungen da sind, pack ihn auf die Bank. Aber dann müsstest du ihm halt auch das Kapitänsamt ehrlicherweise wegnehmen, weil ich finde, der Kapitän muss auf dem Platz sein und wenn er nicht auf dem Platz sitzt, haben wir jetzt ständig so Diskussionen wie mit Emre Can bei Dortmund letztes Jahr. Ich muss kurz überlegen, wie er heißt, aber Emre Can. Wo der ständig auf der Bank war und es ständig hieß, oh, darfst du deinen Kapitän auf die Bank setzen? Keine Ahnung, gibt das Kapitänsamt, wem könnte man das jetzt geben? Gibt es Muheim? Das wäre jetzt mein Vorschlag. Wenn Schonlau keine Allüren zeigt und akzeptiert, dass er nicht mehr Kapitän ist und weniger spielt, finde ich, ist das ein super Kaderspieler für die Bundesliga, sage ich dir ehrlich, wie es ist. Als Kaderspieler in Rolle Innenverteidiger 3 nehme ich den sofort.
Ich hätte es dieses Argument mit dem Kapitän auch gebracht, also schön, dass du es vorwegnimmst. Ich würde ihn auch unter dem Prämisse behalten, dass man sagt, okay, da wird ein neuer Kapitän ernannt. Und ich denke auch, man muss sich das auch mal vorstellen, jetzt hat er so lange auch in dieser Position um den Aufstieg gekämpft, hat sich auch ja nach Spielen immer wieder hingestellt, auch nach Spielen, die nicht gut waren und musste dann da Dinge sagen. Es wäre super bitter, wenn er jetzt die erste Liga mit dem HSV nicht mehr miterleben dürfte, weil er jetzt dann plötzlich doch aussortiert wird. Das wäre irgendwie so ein sehr unrundes Ende, ganz unabhängig vom Sportlichen. Ich glaube, man sollte ihn mitnehmen. Und wie das dann sich sozusagen sportlich gestaltet, das wird man dann sehen. Es gibt wieder eine Vorbereitung, in der sich auch alle grundsätzlich neu empfehlen können. Und deswegen, ich würde Sebastian Schonlau behalten.
Ja, da sind wir uns einig.
Gut, gehen wir nochmal weiter zu Emmanuel Ferrei. Ja, der hat in der vergangenen Saison aus verschiedenen Gründen eher im Schatten anderer gespielt oder auch nicht gespielt. Er kommt laut Transfermarkt.de nur auf 20% der möglichen Spielminuten und bei diesen wiederum nur auf eine 15%ige Startelfquote. Das heißt, Ferrei war ein ganzes Stück davon entfernt, Stammspieler zu sein. Was auch daran lag, dass er oft angeschlagen war, gab immer wieder muskuläre Probleme. Und zwischendurch wurde auch über einen möglichen Abschied für Reis aus Hamburg spekuliert. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, da gab es irgendwie so wilde Gerüchte, dass er jetzt Spanisch lernt. Und warum lernt er jetzt Spanisch? Und nachher hat er es aufgeklärt, das hat nichts damit zu tun, dass er woanders hinwechseln will. Ja, zuletzt hat er sogar gesagt, dass er seinen Vertrag erfüllen möchte. Er hat einen Vertrag, der bis zum 30.06.2027 gilt. Und ja, wir erinnern uns, wir haben darüber gesprochen. Merlin Polzin hat ihn bei der Nationalmannschaft besucht. Also das finde ich ist auch wie ein Statement. Ich besuche ja eigentlich auch keinen Spieler, bei dem ich ganz genau weiß, wir sehen uns nie wieder oder so. Mit Bezug auf Emanuel Feray, Tim, verleihen, verkaufen oder auf die Bank setzen?
Ich trickse hier vielleicht ein bisschen. Ich habe stehen Bank, Komma, aber. Und das Aber erkläre ich jetzt. Erstens, man redet mit ihm nochmal, ob das mit Suriname, mit der Nationalmannschaft wirklich sein muss. Weil dieses ständig eine Woche dann komplett raus sein, nachher Nation und so, weiß ich nicht. Ich meine, wir sehen es an dem Daniel El-Fadli, der teilweise Länderspielreisen für Libyen abgesagt hat, weil ihm der HSV wichtiger war. Da muss man eine Lösung finden. Wie die aussehen soll, keine Ahnung. Das liegt aber auch nicht bei mir, die zu finden. Deswegen will ich mir darüber jetzt auch nicht den Kopf zerbrechen, aber man muss eine Lösung finden. Grundsätzlich, wenn wir jetzt vielleicht das Spielsystem umstellen, wonach es ja gerade auch so ein bisschen anscheinend hat, dass wir eher mit zwei defensiveren zentralen Mittelfeldspielern spielen und einem offensiven und viel auf Konter- und Umschaltfußball setzen, da sehe ich Stärken für Feray. Da sehe ich vielleicht sogar Chancen, wenn wir jetzt niemanden holen, dass er vielleicht sogar der Zehner sein kann für uns. Weil da komme ich wieder auf meinen Eintracht Braunschweig-Vergleich. Das, was Eintracht Braunschweig in der zweiten Liga ist, wo Feray gut war, sportlich gesehen von wo die in der Hackordnung stehen, das sind jetzt erstmal wir in der ersten Liga. So, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass ein Feray als klarer Zehner, nicht als Achter, der das Spiel vor sich hat, der Räume hat, der kreativ sein kann, funktionieren kann und dass der dir auch nochmal Elemente bringen kann, gerade gegen so Gegner, wo es vielleicht enger wird, Heidenheim, Union, Pauli jetzt am Anfang. Ich würde Feray behalten, sage ich dir ehrlich, wie es ist.
Ich würde ihn auch behalten und ich sehe das auch wieder wie du. Ich glaube, dass das auf so eine merkwürdige Art und Weise einer der wenigen Unterschiedsspieler in unserem Kader ist und dass er das auch sein kann und dass er das aus irgendwelchen Gründen bisher nicht auf den Platz bekommen hat, woran auch immer das liegt. Er bekommt die Ball und er läuft zum Teil in die Ketten der Gegner rein. Es ist irgendwie so ein ganz merkwürdiges Spiel, aber trotzdem, ich finde, man merkt ihm immer an, der sieht irgendwie auf dem Platz die Dinge vielleicht nochmal ein bisschen anders als andere und er trägt die 10. Ne? Das ist immer auch eine symbolträchtige Nummer. Und ich finde, er trägt sie grundsätzlich auch zurecht. Das ist ein Spieler, der kann genau das spielen. Und damals, als dann sozusagen das mit Reis kam, das ist jetzt fix und so weiter, habe ich mir gedacht, ruhig, wir haben ja auch den Verein noch und der kann sozusagen da im Mittelfeld auch diese kreative Position oder diese kreative Rolle einnehmen. Und ich würde es ihm wirklich sehr wünschen, dass ihm das zur neuen Saison in der Bundesliga pünktlich zum Aufstieg gelingt. Und ich würde ihn auch behalten.
Sehr gut. Dann hast du noch einen oder?
Nee, ich wäre jetzt leer.
Sehr gut, denn wir haben uns darauf geeinigt, über die Youngster im Kader, die wir hier schon an einigen Stellen mal angeklungen haben, gerade namentlich, sprechen wir nächste Woche als kleiner Teaser. Dann würde ich sagen, wir haben noch unsere beliebte Rubrik, nämlich die Gerüchteküche, die wir jetzt auch noch schnell durchziehen. Wir haben zwei Abgänge, zwei mögliche, zwei Zugänge. Fangen wir an mit dem sehr wahrscheinlichen Abgang. Das ist Davy Selke. Es gab Berichte von, ich glaube, sowohl Mopo als auch Abendblatt haben drüber geschrieben, dass der HSV das Vertragsangebot zurückgezogen haben soll und gesagt haben soll, wenn muss er jetzt auf uns zukommen, wir kommen nicht mehr auf ihn zu. Bent, wie traurig wärst du über einen Davy Selke-Abgang mittlerweile nach dem ganzen Zirkus und für wie wahrscheinlich hältst du ihn?
Ich glaube, ich habe schon mal Prozentzahlen dazu abgegeben. Ich kann mich aber nicht
Ja.
mehr erinnern, welche.
In der ersten Folge haben wir drüber
Ja,
gesprochen, ja.
mich nervt es langsam so ein bisschen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich
Auch.
gehe inzwischen jetzt so davon aus, dass das sich eher in Richtung 70% bewegt, dass das ergeht, also die Wahrscheinlichkeit. Wie traurig wäre ich darüber? Ich würde mal so sagen, 60, 65%. Das habe ich auch schon mal gesagt. Das ist ein Spieler, den willst du grundsätzlich nicht gegen dich, sondern in deiner Mannschaft haben. Und er hat als Stürmer in der zweiten Liga, müssen wir jetzt auch nicht nochmal aufwärmen, hat er super gut funktioniert, auch im Zusammenspiel mit Dompe. Er hat viel besser funktioniert, als das, glaube ich, viele vor dem Wechsel gedacht haben. Aber ich sag's nochmal, und du hast es auch schon häufig gesagt, das Spielsystem wird sich voraussichtlich ändern und er ist grundsätzlich ein Spieler, der auch durch einen fitten Robert Glatzel ersetzt werden könnte im Sportlichen. Was jetzt sozusagen seine Präsenz auf dem Platz angeht und sowas, ist es, glaube ich, wirklich ein Verlust. Und deswegen, ja, 65%.
Ich sag dir ehrlich, ja, er wird als Kader fehlen, als Charakter fehlen im Kader, so rum. Aber mich nervt dieser ganze Zirkus nur noch. Deswegen bin ich hierbei traurig, wirklich nur bei 20%. Weil es mir mittlerweile wirklich so ist, dann soll er jetzt gehen. Ich bin wirklich am Punkt angekommen, wo ich einfach stagniere und sage, dann soll er jetzt gehen. Man hat ja auch immer wieder viel gelesen, gerade über die Konditionen. Und da liegt nicht viel, finde ich, zwischen, so nachdem, wie ich das von außen beurteilen kann, liegt da nicht wahnsinnig viel zwischen dem, was der HSV ihm bietet und was er selber will. Und wenn ich wirklich bleiben will, dann nehme ich den Zweijahresvertrag und sage, das dritte Jahr spiele ich mir mit meinen Leistungen. Und nicht, und ich habe mittlerweile auch das Gefühl, dass das auch viel ist. Ich sage das, weil es in der Presse gut klingt. So blöd das jetzt klingt. Aber Davy Selke hat mich emotional leider wirklich verloren über die letzten Wochen. Was man ihm nicht ankreiden kann, ist nicht, dass er nicht bis zuletzt alles gegeben hat. Auch noch im Fürth-Spiel, wo eigentlich alles ja schon durch war, war das der Einzige auf dem Platz, wo ich das Gefühl hatte, der will das Ding gewinnen und diese Radkappe haben. Also vielen anderen habe ich das nicht angemerkt. Aber dieser ganze Vertragspucker danach geht mir nur noch auf die Eier. Ich sag's offen und ehrlich. Und ich Wahrscheinlichkeit, ich glaube, das Ding ist durch. Ich glaube ganz ehrlich, das Ding ist durch. Ich habe hier 99,9% stehen.
Ja, irgendwo stand neulich, er bleibt zu 5%, ne? Also
Ja.
ich glaube auch, das wird sich erledigt haben. Und es ist wirklich Wahnsinn, wie sehr sich das mit der Geschichte um den 1. FC Köln in der letzten Saison ähnelt. Ich verstehe es auch nicht, warum muss das sein? Er hat hier sozusagen, die Leute liegen ihm hier im Grunde immer noch zu Füßen. Die Maske, die er getragen hat, die wird im Museum irgendwann wahrscheinlich mal liegen.
Ja.
Und jetzt haut er sich das sozusagen selbst wieder ein. Ganz, ganz merkwürdige Nummer.
Absolut. Der zweite Kandidat ist eher wirklich noch ein klassisches Gerücht. Das ist Matteo Raab, Ersatztorhüter beim HSV. Ähnlich tragische Story eigentlich in den letzten Jahren gehabt, wie zum Beispiel in Feray oder andere, die du vorhin erzählt hast. Viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Dann war er Torhüter, hat das, finde ich, auch ordentlich gemacht. Ich persönlich habe den Hate gegen ihn immer nie verstanden, weil ja, Daniel Heuer-Fernandes ist ein sehr guter Keeper, aber Matteo Raab ist auch ein sehr guter Keeper gewesen in der zweiten Liga. Bis auf das Spiel gegen Paderborn, wenn man das mal so ein bisschen gedanklich ausklammert. Aber einen schlechten Tag darf jeder mal haben, auch ein Fußballprofi. Ich war gestern mit Leuten unterwegs und da habe ich mit jemandem auch darüber gesprochen, dass wir als Fußballfans leider dazu neigen, Fußballer zu entmenschlichen und nicht mehr zu akzeptieren, dass die auch mal schlechte Tage haben oder mal einen Tag haben, wo gar nichts funktioniert. Matteo Raab hat uns mindestens das Spiel gegen Düsseldorf gewonnen, letzte Saison. Und wenn du die 3 Punkte abziehst, steigen wir nicht auf, ehrlicherweise. So eng ist diese Liga. Hat dann auch echt Pech gehabt, dass er sich da vor der Saison diese Lungenentzündung holt, dann wieder raus ist, obwohl er eigentlich als klare Nummer 1 in die Vorbereitung gegangen ist. Will spielen mit 25, das kann ich voll verstehen. Es gibt ein Gerücht um Holstein Kiel, die ja nun wirklich auf der Torwartposition Bedarf haben. Da wäre er Stammspieler in einer guten Mannschaft in der zweiten Liga. Bent, wie traurig bist du und wie wahrscheinlich hältst du einen Wechsel von Matteo Raab?
Wie traurig, ich sag mal 10%, das ist ein Spieler, zu dem ich irgendwie nicht so eine Bindung aufbauen könnte. Ich bin allerdings auch ein großer Ferro-Fan, muss ich sagen. Und ich habe nie verstanden, wie man den überhaupt degradieren konnte. Wie wahrscheinlich halte ich das? Also, da es momentan nur ein Gerücht ist, sage ich mal 50%. Ich glaube, er würde auf eine gewisse Art und Weise auch gut zu Holstein passen. Und du hast es gesagt, die hätten Bedarf auf der Position. Ich stelle mir dann so ein bisschen vor, wie unser Torwartteam dann aussehen würde. Wir hätten dann Daniel Heuer-Fernandes und zwei sehr junge Torhüter, also
Ja.
Hannes Hermann und dann eben den Dickes, den du auch eben genannt hast. Und ich weiß nicht, ob das ein bisschen riskant ist. Man stelle sich mal vor, Heuer-Fernandes würde sich verletzen, würde
Ja.
wirklich länger ausfallen. Das passiert auf der Torwartposition ja hin und wieder mal. Und dann stehst du nachher da und musst mit zwei wirklich komplett im Profifußball unerfahrenen Torhütern irgendwie die Saison bestreiten. Ich glaube, da sollte man schon gucken, dass man irgendwie noch so eine Mittellösung findet, dass man vielleicht noch auf einen Spieler zurückfällt, der schon ein paar Profispiele gemacht hat. Und da wäre Matteo Raab dann wiederum, also eine sehr attraktive Notlösung, sage ich jetzt mal. Und ich könnte mir vorstellen, dass der HSV ihn nicht gehen lässt.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er geht. Und dass man jemanden reinholt, ich Name, der mir durch den Kopf geistert zum Beispiel, ist Marcel Lottger. Hat bei Hertha in der Bundesliga gespielt, war jetzt bei Borussia Dortmund 2 und ist ablösefrei. Also so nah, also es gibt auf dem Torhütermarkt auf jeden Fall Leute, die die Nummer 2 sein könnten. Ich habe jetzt mal bei traurig 30% aufgeschrieben, gerade wegen dieser Torwart-Situation würde mich das schon ein bisschen. Und ich mochte Matteo Raab eigentlich immer als Torhüter und fand es immer gut den Gedanken, dass wir zwei gute Torhüter haben und dass, wenn einer sich verletzt, dass du dann eigentlich keinen großen Leistungsabfall hast auf der Torhüter-Position. Ich glaube, er geht. Ich glaube, er ist an dem Punkt, dass er spielen muss und auch spielen will. Ich habe bei hier 70% stehen. Ob das jetzt zu Kiel geht oder woanders hin, weiß ich nicht, aber ich glaube, er wird gehen, ehrlicherweise. Gut, machen wir weiter mit zwei möglichen Zugängen noch schnell. Adam Karabetz, ein alter Bekannter, über den wir hier schon mehrfach gesprochen haben. Es gab am Ende dieser Woche oder in der Mitte dieser Woche auf einmal eine sehr schnelle Meldung, dass der HSV und Sparta Prag sich einig seien auf, ich glaube, 3 Millionen. Wurde danach zurückgerudert und es hieß, ja, sie verhandeln und es liegt irgendwo zwischen 3 und 4 Millionen. Bent, willst du Karabetz zurückholen?
Nee, will ich nicht. Das habe ich leider schon ein paar Mal gesagt, vor allem für die Summe. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das tatsächlich für 3 bis 4 Millionen passiert. Das hat er nicht gezeigt, muss man ganz ehrlich so sagen. Und Sparta Prag in allen Ehren, das, wenn man jetzt sagt, er kommt irgendwo aus Mailand oder wo auch immer her und hat da auch schon ein paar Spiele gespielt und hat irgendwie auch gezeigt, dass er in der einen oder anderen höheren Liga mithalten kann. Der hat bei uns in der zweiten Liga am Ende nicht mal mehr Stamm gespielt. Der hat gegen Ulm hat er nicht eine Minute gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das hatte Gründe, nämlich dass er in den Spielen davor wirklich auch schlecht war. Und ich, wie gesagt, du fragst mich jetzt, hätte ich Lust auf diesen Transfer? Ich würde sagen, nein. Also 30, 25% und für wie wahrscheinlich halte ich das? Es könnte natürlich sein, dass er auch so, dass Polzin jetzt sagt, ja, ich will den unbedingt haben, den Jungen. Der gehörte zur Aufstiegstruppe. Ich sage mal so 60%.
Ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr Bock auf ihn als du, weil ich doch das sehe, was er sein kann oder mich da sehr drauf versteife irgendwie gedanklich noch, davon noch nicht so loslassen kann, das gebe ich ehrlich zu. Und ich würde ihn nicht holen und sagen, das ist unser Startelf-Spielmacher. Dann würde ich lieber Ferrei starten lassen, sage ich dir ehrlich, wie es ist. Oder Renzi vielleicht sogar als eine Art Spielmacher hängende Spitze starten lassen.
Ja,
So
absolut.
ähnlich wie die U21 das gerade mit einem Woltemade macht, der ja eigentlich auch ein Stoßstürmer ist, aber auf der 10 mehr oder weniger spielt. Als Kaderspieler fände ich ihn gut für die Bundesliga. Die Qualität hat er meiner Meinung nach, wenn er mal so ein bisschen aufhört, so verspielt zu sein. Deswegen Bock ist bei mir 50%, Wahrscheinlichkeit 65%, aber ich bin ähnlich wie bei dir. Ein Kaderspieler für 3 Millionen wäre schon teuer. Aber vielleicht müssen wir auch in der ersten Saison teure Leute holen, auch für Rollen, wo es echt teuer ist, um drin zu bleiben, ne? So, das muss man auch mal sagen. Dann kommen wir noch zum letzten Namen. Ein Name, der gerade im Winter viel gehandelt wurde, und das ist Dominik Pribic von Hajduk Split. Er soll Hajduk Split verlassen, das steht jetzt fest. HSV ist unter den gehandelten Teams, aber da war auch, glaube ich, ein Verein aus der Premier League dabei bei den gehandelten. Und die Ablöse soll unter den 7 Millionen liegen, die Hajduk ursprünglich wollte. Wie viel Bock hättest du auf einen Dominik Pribic? Vielleicht dann auch zusammen mit einem Jordan Tonunariga als Stamminnenverteidigung. Und für wie wahrscheinlich hältst du ein Transferband?
95% Bock auf jeden Fall. Habe ich auch schon mehrfach hier gesagt, das ist ein Spieler, den würde ich auf jeden Fall holen. Du hast gerade auch gesagt, dass man irgendwie dann Investments eingehen müsste. Das gilt für mich für Pribic, für Karabic gilt das für mich nicht, aber für Pribic auf jeden Fall. Ich würde auch bis zu den 7 Millionen gehen. Ich glaube, dass der auch in Kombination mit Torunariga gut funktionieren würde und dass sie da eine starke Innenverteidigung hätten. Für wie wahrscheinlich halte ich das, ich sag mal so 50%. Sollte tatsächlich irgendwie ein Premier League Club anklopfen, können wir da glaube ich nicht mithalten. Da sind selbst die Premier League Clubs, die so zwischen Platz 12 und Platz 15 rangieren, sind wir lange raus. Und das müssten dann andere Gründe sein, deswegen er sich für den HSV entscheidet.
Bock, bin ich bei dir, 95%. Ich hätte richtig Bock auf so eine Innenverteidigung. Wahrscheinlichkeit habe ich jetzt mal bei 30% angesetzt. Ähnliche Argumentation. Wenn da wirklich jemand aus der Premier League Und ich mache deinen Vergleich noch mal krasser auf. Selbst ein Aufsteiger aus der Premier League kann mehr ausgeben als ein Fünft- oder Sechstplatzierter in der Bundesliga. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Kann höhere Gehälter zahlen. Von daher, finanziell würde ich nicht mich in ein Wettbieten mit, keine Ahnung, Burnley oder, ich nehme jetzt einfach als Beispiel, das ist nicht, dass er mit bei Burnley gehandelt wird. Ich würde mich nicht in ein Wettbieten mit Burnley stürzen. Dann würde ich ehrlich sagen, dann nicht. Dann würde ich woanders gucken. Aber wenn du ihn kriegst, wenn er zu dir will und du die Möglichkeit hast, den für ein verhältnismäßig gutes Geld, und da würde ich auch sagen, 5 Millionen oder so würde ich auch noch zahlen, ehrlicherweise, oder auch 6 meinetwegen, dann hast du da einen guten Spieler, ehrlicherweise, und dann würde ich sagen, lohnt es sich, den zu holen. Gut, Bent, dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Die Saison kommt in großen Schritten näher, wir haben richtig Bock drauf. Wir freuen uns, dass ihr den Podcast hier so zahlreich hört. Wir freuen uns über euer positives Feedback. Wenn ihr uns noch was zu sagen habt, der Link zu unserem neuen Instagram-Account ist in der Folgenbeschreibung. Lasst auch gerne ein Abo da. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ich habe nichts mehr. Bent, hast du noch was?
Nee, kein Wort zu Sonntag. Abpfiff, ab unter die Dusche.
Sehr gut. Dann, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.